Ja, aber lachen werden wir ja nicht.
Nee, das wird ja das wird, was heißt leider, das wird ein sehr ernstes Thema.
Hier sind sie wieder, die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten.
Das war eigentlich ein Scherz. Ich würde mich freuen, wenn wir ab und zu lachen, Sebastian.
Heute zu Gast bei den Alphabeten Nicole Seifert. Sie hat nicht nur ihr Buch, sondern auch ihre Hündin Pika mitgebracht. Nicole ist Leserin, Lektorin und Übersetzerin. Auf ihrem preisgekrönten Nacht- und Tag-Blog dreht sich alles um Literatur von Frauen. Und darum geht es auch in ihrem ersten Buch, Frauen, Literatur. Das, wenn man die Alphabeten fragt, mindestens das Siegel Standardwerk verdient hat. Herzlich willkommen, Nicole Seifert.
Hallo, da sind wir wieder, die Alphabeten.
Wie war das nochmal? Ich hab's vergessen. Sagen wir unseren Namen.
Nicole.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und du hast nicht nur dein Buch mitgebracht, sondern auch Pika. Wir haben ja quasi heute ein Double Feature. Pika, worüber wirst du heute sprechen?
Die schmatzt sich in den Schlaf und sagt nicht mehr viel.
Nicole Seifert, bekannt vom Blog Nacht und Tag Blog auf Instagram, aber auch als Blog wirklich klassisch im Netz, hast vor 2 Jahren einen Preis gewonnen. Welchen?
Das war der Buchblog Award vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Und das hat einiges losgetreten. Kann das sein?
Ja, das war so ein bisschen der, also überhaupt diese beiden Monate, dieser Messe-Oktober vor 2 Jahren und auch der September vorher mit dem Insert Female Artist Festival in Köln. Da würde ich im Nachhinein sagen, dass da ging so irgendwie alles los, was jetzt mit dem Buch, was zum Buch geführt hat, gewissermaßen. An Kontakten, aber auch inhaltlich hat das unheimlich viel in Bewegung gebracht. Auch so ein Selbstbewusstseinsschub so ein bisschen, dass das tatsächlich, dass es ein Thema ist und dass ich das machen kann.
Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, der Blog, das Thema, was ja, ist das große Thema?
Worum geht es eigentlich?
Genau, die klassische Frage, genau. Aber manchmal ist die ja gar nicht so schlecht.
Ja, also bei dem Blog, da war irgendwie klar, es braucht jetzt nicht, ich wusste gar nicht von Anfang an, dass das ein Blog wird, wo es nur um Autorinnen gehen wird. Ich wusste nur, ich will das machen, ich will wieder über Literatur schreiben. Und es war auch klar, es braucht jetzt nicht den 100.000. Buchblog, wo die gleichen Bücher besprochen werden wie sonst auch überall. Und es gibt ja genug Themen, die man sich so raussuchen kann, was so ein bisschen zu kurz kommt. Und was es aber zum Beispiel schon gab, waren eben nur Bücher von unabhängigen Verlagen oder so. Und was sich dann sehr schnell als mein Thema herauskristallisierte, waren eben die Autorinnen, weil mir dann auch parallel, also natürlich habe ich dann überhaupt auch wieder mehr auf alles geachtet, wieder mehr Rezensionen gelesen, hatte dann zu der Zeit die FAZ und die Süddeutsche zum Beispiel abonniert. Und da fiel mir auf, dass da einfach wahnsinnig wenig Autorinnen vorkommen, so dass ich dann mal angefangen habe zu zählen. Und das hat es bestätigt, dass das, also da glaube ich wirklich nur ein Viertel Bücher von Autorinnen waren, die da besprochen wurden in dem Test, in diesem einen Monat, den ich echt gezählt habe.
Extrem unterrepräsentiert einfach im Feuilleton, ne? Und du hast aber deine Leseerfahrung oder dein Leseverhalten ja relativ früh, das beschreibst du ja sehr schön in deinem Buch, durch die Prägung des Elternhauses war es zwar sehr, sehr, auch sehr männlich dominiert, das Bücherregal, aber du hast sehr früh entschieden und beschlossen, dass du mehr und viele Frauen lesen willst. Was ja vielen nicht so geht, also dass sie das jahrelang auch gar nicht in Frage gestellt haben, ne? Dass man so einen männlichen Kanon vorgesetzt bekommt und den liest man und fragt sich gar nicht, warum das eigentlich so ist.
Ja, also die Frage, die sich anschließt, ist eigentlich, gab es für dich so einen Schlüsselmoment oder war das eine Beobachtung über einen längeren Zeitraum, wo du dann gesagt hast, nee, das ist ein Thema, oder gab es wirklich so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so überspitzt formuliert, jetzt reicht's?
Nee, den gab's nicht so richtig. Also das gilt schon für mich auch, dass mir das lange überhaupt nicht bewusst war. Und ich stelle eher im Nachhinein fest, dass Autorinnen schon offenbar schon viel länger ein Interesse von mir sind, auch als mir bewusst war, weil mir eben auch nicht klar war, also diese Übermacht, das war mir alles so, ich habe das auch so hingenommen, dass man in der Schule, also wir haben wirklich, ich habe in den ganzen Schuljahren inklusive Deutsch-LK, da war eine Autorin und das war Annette von Droste-Hülshoff.
Ich habe nicht eine Autorin gelesen in der Schulzeit, wirklich.
Das also, sagen die meisten.
Also obwohl, in der US, glaube ich. Hier, Nestlinge. Der Gurkenkönig, ne? Ist doch von Christine Nestlinge.
Ich glaube auch. Ja. Aber das, wenn es eben dann darum geht, dass das literarisch wertvoll sein soll und so, dann tauchen eben plötzlich irgendwie keine Autorinnen mehr auf. Und ich habe dann im Nachhinein so festgestellt, dass ich habe zum Beispiel mal, also irgendwann muss mir das schon mal bewusst gewesen sein, ich habe meinem Vater mal zu Weihnachten ein Buch gemacht mit all den Autorinnen, die mir wichtig sind, also so eine schlecht zusammenkopiertes so eine Anthologie quasi mit Virginia Woolf und Sylvia Plath und so.
Mit Texten rauskopiert und quasi deine...
Ja, habe ich damals, als ich Verlags-Azubi war, habe ich da mich extra früh hin und habe da sehr viel kopiert. Ich muss mal gucken, ob das...
Das ist illegal, das würde ich jetzt gar nicht erzählen.
Es ist verjährt. Ob das bei meinen Eltern noch irgendwo...
Für einen guten Zweck außerdem.
Genau, genau. Ob das bei meinen Eltern eigentlich noch irgendwo sich findet. Aber das war mir nicht bewusst. Das war einfach nur so, ich habe so viel aus deinem Regal gelesen. Jetzt würde ich dir auch mal zeigen, was mir wichtig ist, aber das hatte überhaupt nicht, also dieses Strukturelle war mir gar nicht klar und was da wirklich an Abwertung stattfindet und was für ein Ungleichgewicht da heute noch ist und nicht nur historisch.
Und hast du deinen Vater da positiv dahingehend beeinflussen können? Hat bei ihm da was Klick gemacht? Jetzt oder früher schon?
Also er ist leider vor 2 Jahren gestorben. Mhm. Deshalb hat er genau das, was jetzt alles stattgefunden hat, leider nicht mehr miterlebt. Ja. Aber die Anfänge des Blogs hat er noch miterlebt, den ersten Artikel zu dem Thema. Und das, da bin ich sicher, dass er da mitgegangen wäre.
Magst du vielleicht einmal kurz, ich habe die Widmung auch gesehen, du hast das Buch ja deinem Vater gewidmet und wie würdest du seine Rolle beschreiben? Also oder wie sah die Kindheit aus, was das Lesen angeht? Wie war das bei euch zu Hause und welche Rolle hat dein Vater tatsächlich gespielt?
Also mein Vater war auf jeden Fall der Vorleser bei meiner Schwester und mir, hat uns ganz viele Märchen auch vorgelesen. Das war so diese Zeit, wo hier Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen, haben wir ganz viele Grimms Märchen. Also die kann ich, wenn ich die jetzt lese, lese ich die praktisch mit seiner Stimme im Ohr, auch wenn es andere sind.
Was ist dein Lieblingsmärchen? Kannst du dich erinnern?
Es gibt zwei, die ich immer, es gibt Brüderchen und Schwesterchen und Jorinde und Joringel. Das sind unterschiedliche Märchen, die ich ein bisschen in eins werfe. Die mochte ich immer unheimlich gern.
Der Eisenhans mochte ich gerne.
Ja.
Das mögen meine Söhne auch, der Eisenhans.
Das ist, wo die Ringe ums Herz dann gesprengt werden. Das ist natürlich auch aus psychoanalytischer Sicht wahnsinnig.
Ja, so weit sind wir nicht gegangen, aber das ist ja.
Ich mochte hier den Andersen. Was war denn das mit der... Mit dem Eisstachel ins Herz. Ach, wie heißt denn das noch? Ist das Christian Andersen? Auch du Brüderchen und Schwesterchen und ach ja, jetzt glänze ich mal wieder mit.
Nee, Andersen sind ja quasi keine gesammelten Volksmärchen, sondern Kunstmärchen. Mhm. Ja. Die gehen ja auch oft wirklich übelst aus. Da ist ja dann gar kein Happy End. Und die habe ich erst zum Beispiel auch viel später entdeckt. Also wir haben echt nur Grimms Märchen gelesen.
Das Lustige ist, dass Andersen ja eigentlich, der wollte ja Romancier werden eigentlich. Ne? Mhm. Der hat ja, es gibt ja von ihm auch eine Harzreise in Analogie an die Harzreise von Heine, weil er diesem Erfolg nacheifern wollte. Und der hat es, glaube ich, wirklich so ein bisschen verflucht, dass er mit diesen Märchen, die für ihn, glaube ich, ich weiß nicht, ob ein Abfallprodukt waren, aber zumindest so ein bisschen, dass er damit tatsächlich diesen Ruhm, zu diesem Ruhm gelangt ist. Das ist ganz interessant.
Mhm. Er war einfach der Leser in der Familie, der dann eben auch, kommt mir im Nachhinein fast wie so ein Initiationsritual vor, dass als ich 12 war, er mir gezeigt hat, dass er mit 12 angefangen hat, eben aufzuschreiben, was er liest und wie er das gemacht hat. Und das habe ich dann sofort auch angefangen und habe das auch am Anfang wie ich genauso gemacht wie er. Und er hat das bis an sein Lebensende gemacht und ich habe das auch selten unterbrochen. Also in Phasen, wo ich dann fürs Studium, wo man dann die ganzen Auszüge liest oder wo ich dann, als ich im Verlag war und nämlich viele Manuskripte prüfen musste oder so, da habe ich dann mal ausgesetzt. Aber ansonsten mache ich das auch bis heute und es ist ganz toll, rückblickend.
Da bin ich total neidisch drauf. Ich habe das nämlich erst vor 3 Jahren angefangen mitzuschreiben und das ist jetzt schon viel wert, ja. Die letzten 3 Jahre so mal durchgehen zu können. Auch mit Bewertung, hast du auch Schulnoten gegeben oder was machst du?
Habe ich eine Zeit lang gemacht, mache ich schon sehr lange nicht mehr. Also jetzt ist es wirklich nur noch, ich schreibe wirklich nur noch auf, was ich gelesen habe. Aber das ist eben auch schon, bei manchen Sachen weiß ich ja wirklich nicht. Also was von den Brontes habe ich jetzt genau gelesen zum Beispiel. Mhm. Und dann kann ich halt nachgucken und weiß, habe ich vor 25 Jahren schon mal gelesen. Okay.
Hatte das Carla Paul nicht auch erzählt, dass sie das so ganz akribisch macht?
Die macht Excel-Tabellen, richtig? Oder Figuren, weil die liest ja so irrsinnig viel. Mhm. Ne? Und die schreibt Figuren, glaube ich, auf. Und ich weiß gar nicht, ob sie auch Bewertung oder kurze Handlungszusammenfassung oder einen Satz oder so. Ich schreibe auch immer so einen Satz nicht zur Handlung, sondern einfach so, ja, um mich zu erinnern.
Das ist natürlich, dadurch, dass ich jetzt auch diesen Instagram-Account habe und den Blog, ist natürlich so, dass manche Bücher dann einfach super genau unter die Lupe genommen werden. Ist auch viel zu kurz gekommen jetzt, während ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Und andere kriegen halt so kurze Kurzbesprechungen.
Und ist denn schon früh der Wunsch entstanden, zu schreiben bei dir? Also vielleicht sogar fiktional mal zu schreiben?
Nee, das komischerweise nicht. Also mir war immer klar, meine einzige Möglichkeit ist ein Beruf, der irgendwas mit Literatur zu tun hat. Und dann war ich eben sehr schnell bei Verlag. Und das hat ja dann auch unglaublich gut geklappt irgendwie. Also wirklich durch so Fügungen, weil ich da vorher niemanden kannte. Und aus diesem Angestellten-Dasein im Verlag, das war immer nicht so richtig meins,
Kurze Zusammenfassung, also ja, du hast eine Ausbildung gemacht?
Ich habe eine Ausbildung im Verlag gemacht, richtig. Nach der Ausbildung habe ich studiert, dann habe ich, weil es sich so ergab, auch noch promoviert. Das heißt, ich war dann 35, als ich wieder im Verlag aufgeschlagen, hatte noch ein Kind bekommen, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, es hat alles ein bisschen gedauert. Und dann war ich noch mal 3 Jahre im Verlag. Und in der Zeit habe ich auch angefangen zu übersetzen, was ich einfach mal ausprobieren wollte. Und durch dieses Übersetzen und Lektorieren war irgendwie klar, das kann man auch gut als Freie machen. Und jetzt kenne ich so viele Leute in Verlagen und so, dass jetzt traue ich mich mal den Sprung in die Selbstständigkeit. Und das ist jetzt, mache ich jetzt auch schon über 10 Jahre, 11, 12. Genau. Und mit dem Schreiben, das kam dann, also dieses Bedürfnis, über Literatur wieder zu schreiben, und wieder heißt halt wie Verlagsgutachten, Hausarbeiten, ja, also einfach, das hat mir echt gefehlt. Oder ich habe auch immer gedacht, also was ich halt eigentlich auch gerne gemacht hätte, wäre halt in Richtung Literaturkritik gehen. Und dann habe ich das einfach mal von der Seite aufgezogen.
Dann hast du überlegt, du schreibst einfach über Literaturkritik.
Genau, so kam es dann plötzlich. Ja. Meta.
Aber das hat sich so angeschlichen, dass daraus ein Buch wurde. Ne? Wie kamst du da überhaupt zu?
Also erstmal war es so, dass ich dachte, ich habe für den Blog jetzt so viele Texte geschrieben, für die ich mir auch echt Zeit genommen habe. Und das ist natürlich ja alles irgendwie gratis. Und so ein bisschen dachte ich so, vielleicht kann man es auch als Investition betrachten und ich kann noch was draus machen. Und dann habe ich eben auch durch diesen Preis irgendwie gedacht, ja, vielleicht interessiert das ja jemanden, dass ich irgendwie was daraus mache, aus diesem Autorinnen-Thema und aber eben auch aus den speziellen Autorinnen, die ich schon besprochen habe. Und das Buch, das Exposé, das ich ursprünglich geschrieben habe, hat mit dem Buch, das dann raus geworden ist, ziemlich wenig zu tun. Also was mir ursprünglich vorschwebte, war eher so ein Essay zu der ganzen Problematik, dass eben Autorinnen unterrepräsentiert sind und woher das historisch kommt und wie es heute ist, aber eher sowas wie 30 Seiten oder so. Und dass man dann so eine Art, also nicht wirklich ein Kanon, aber einfach so da anhängt, diese ganzen Kritiken, ergibt natürlich kein sinnvolles Buch. Die Kerstin Gleber, die Verlegerin von Kiwi, und Mona Lang, meine Lektorin, die haben dann gesagt, das würde sie schon interessieren, aber halt als richtiges Buch. Also mach doch da mal 200 Seiten draus. Ich dachte, okay, dann kann ich das ja aber alles gar nicht verwenden. Dann muss ich ja mir da jetzt richtig Zeit für nehmen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war halt die Frage, welche Aspekte, also 200 Seiten ist einerseits natürlich viel, aber andererseits gibt es ja wahnsinnig viel Forschung zu dem Thema in der Literaturwissenschaft und so. Also worauf konzentriert man sich da jetzt? Und dann bin ich eben einerseits auf die Literaturgeschichte gegangen, wie es da aussieht mit Autorinnen, und auch auf dieses ganze Kanon-Thema und warum die so wenig vorkommen, auch in der Schule und so. Und dann war eben auch die Frage, wie ist es denn heute? Und da spielt dann Berit Glanz eine wichtige Rolle von 54 Books, dem Online-Feuilleton, die mich gefragt hat, ob ich, also die wusste schon, dass ich an dem Buch sitze. Und es, mir war auch klar, das braucht noch einen Bezug zu heute. Und wir hatten immer mal so drüber gesprochen. Also uns war, ist ja unter Autorinnen kein Geheimnis, dass da eben, dass Autorinnen anders besprochen werden. Das ist immer noch viel persönlicher und also biografischer und so und auch eben häufig abfälliger ist, auf so eine ja, misogyne Weise eben, ob mir das zu heiß ist oder ob ich mir vorstellen könnte, für sie einen Artikel, also für 54 Books einen Artikel darüber zu schreiben.
Auch schon krass, dass man sich das fragen muss, ne? Ja. Ist das zu gefährlich? Oder ist
ja,
das
sie wusste, dass ich an dem Buch sitze und das ist auch klar, dass man in so einem Artikel die Literaturkritiker, die das machen, zitiert und ja. nennt. Ne? Insofern ja. ist das natürlich schon auch heikel, aber war auch klar, nee, darum geht's ja, natürlich mache ich das. Und das ist wahrscheinlich mit das wichtigste Kapitel oder das wichtigste Kapitel in dem Buch dann geworden. Und da war eben auch klar, das kommt zwar ins Buch, aber das kommt jetzt mal vorab auf 54 Books. Und das war ein unglaubliche Klickzahlen. Ja. Das ist total eingeschlagen. Das haben wir uns so alle vorher nicht vorgestellt.
Und gab es auch Hass-Mails? Oder gab es eigentlich
überwiegend? Nö, es gab so ein bisschen, ja, da hat sie sich jetzt halt die Beispiele so rausgesucht, dass das passt. Also wo halt das Strukturelle einfach nicht gesehen werden will. Mhm. Nee, es ist zum Glück nicht so. Ich meine, es ist halt 54 Books und nicht Spiegel Online, wo du dann die Kommentare unter den, zum Beispiel unter den Kolumnen von Margarete Stukowski, die echt nicht angucken darfst, weil es so furchtbar ist, so ist das da nicht.
Ja, aber ein gutes Stichwort für Spiegel Online habt ihr doch dann auch, du und Berit, einen Artikel geschrieben?
Ja, das war glaube ich, schon vorher, weil immer die Frage war, also bei diesen Auszählungen des Feuilletons, ne, die ich vorhin erwähnt habe, weil dass da nur so wenig Bücher von Autorinnen besprochen werden, kam natürlich immer die Frage, schreiben die nicht vielleicht auch weniger? Also wie ist denn das Verhältnis in den Verlagsprogrammen?
Mhm. Ja.
Und das lässt sich ja schwer auszählen. Also wie willst du jetzt irgendwie sämtliche Verlagsprogramme auszählen? Und vor allen Dingen, es geht ja immer um Wertzuschreibung. Also im Feuilleton findet ja Wertzuschreibung statt. Was ist literarisch und was nicht? Und wo willst du da bei den Verlagen die Grenze ziehen? Deshalb hatten wir uns immer so ein bisschen gescheut oder nicht genau gewusst, wie man es anfangen soll. Und dann haben wir uns überlegt, um jetzt mal was zu versuchen, dass wir sozusagen als literarisch verstandene Verlage die nehmen, die in den letzten Jahren entweder einen Titel auf der Longlist des Buchpreises hatten ja. oder einen Titel auf der SWR-Bestenliste, um so eine Auswahl von Verlagen zu haben. Und dann haben wir uns deren Vorschauen angeguckt und haben da tatsächlich mal gezählt. Da gibt es auch dieses Ungleichgewicht, da gibt es auch mehr Autoren als Autorinnen, aber das Verhältnis war eher so 60-40. Also das heißt, dass ziemlich viele Autorinnen hinten runterfallen und es nicht ins Feuilleton schaffen. Denn ganz so krass wie im Feuilleton ist das Verhältnis da nicht.
Magst du einmal, also Sebastian hat mir auch den Link geschickt zu dem Artikel. Und ich fand den auch ziemlich beeindruckend. Und vielleicht hilft es, wenn du selber noch mal kurz erzählst, was eigentlich so die These ist und was dir aufgefallen ist und was da verhandelt wird eigentlich. Ich glaube, dass das nicht jeder weiß. Wir können den ja auch vielleicht verlinken im Text und so weiter. Und warum das eben auch so eine Brisanz hat.
Ja, was so krass ist, ist, dass es eben Artikel gibt, in denen wirklich so, also von wo männliche Kritiker Autorinnen besprechen, da stehen dann plötzlich so Sätze drin wie diese Autorin kann nicht schreiben oder sogar diese Autorin kann nicht denken. Und da wird, und das ist eben durch die Literaturgeschichte nachweisbar und das gibt es auch heute noch, so Autorinnen unterstellt, dass sie gar nicht wissen, was sie da machen, dass sie die Bedeutung der Worte gar nicht kennen und so. Sowas steht in Kritiken in der FAZ und das wird im Fernsehen behauptet und das Erstaunliche ist, das geht alles so durch, ne? Also dass jemand schreibt, ist das eine, ja. Dass es dann einfach so abgedruckt wird, ist irgendwie nochmal genauso erstaunlich, finde ich.
Das ist eigentlich geradezu grotesk, aber
als wenn es keiner gegenliest, ne?
So. Ja, ja.
Und was mir eben aufgefallen ist bei den Beispielen jetzt für diesen Artikel und dass der ja zu einem Kapitel im Buch eben geworden ist, ist, dass dass es immer die gleichen Dinge sind, die Autorinnen vorgeworfen werden und dass es eben auch in der Literaturgeschichte schon die gleichen Dinge waren. Also es ist ganz oft, wenn Männer Frauen rezensieren, werden die Themen als banal behandelt, abgewertet. Es wird gesagt, das ist also das interessiert mich alles nicht, ja, dass das die Frau irgendwie verlassen ist und menstruiert und sich jetzt um ihre Kinder kümmern muss. Wen interessiert denn das? Unwichtig. Mhm. Auch wenn es Marlene Strerowitz ist, die darüber schreibt, ja, und zwar ästhetisch wirklich super spannend und egal, bei dem Thema wird es dann direkt abgewertet. Und oft sind es eben auch, also zum Beispiel trifft das auf Streulicht von Dennis Ode zu, wenn Autorinnen sich anmaßen, denn so wird es dann offenbar erlebt von den Kritikern, wenn Autorinnen darüber, also sich Gesellschaftskritik vornehmen. Also wenn die irgendwie sagen, hier ist, also und das ist eben bei Dennis Ode zum Beispiel so, dass diese Legende, dass in unserer Gesellschaft jeder aufsteigen kann, wenn er sich nur anstrengt, was sie da erzählt, zeugt eben vom Gegenteil. Und das wird dann ist der ganz beliebte Vorwurf, das ist larmoyant. Also so kitschig, trivial, banal und larmoyant. Das sind so Dinge, mit denen, wenn Autorinnen so richtig verrissen werden, kannst du Gift drauf nehmen, dass davon so 2, 3 Punkte da drin sind. Weil und das hat eben, also darum geht's mir, das hat was damit zu tun, wie wir lernen zu lesen. Also es ist eben in der Schule schon, lernen wir schon, das ist unwichtig, weil es kommt gar nicht vor. Da lernen wir, und darüber hat echt schon Virginia Woolf geschrieben, vor 100 Jahren in ein eigenes Zimmer, über diese vermeintlich wichtigen und unwichtigen Themen und wie die den Geschlechtern zugeordnet werden. Und dann ist eben Krieg und Fußball wichtig. Und alles, was zu Hause stattfindet, was eben damals noch die Sphäre der Frauen war, ist eben unwichtig. Und damals kann man ja nur sagen, ja, Sorgearbeit ist ja, wie wir speziell während Corona gesehen haben, einfach immer noch zum allergrößten Teil Sache der Frauen. Und natürlich schreiben die auch darüber und die schreiben zum Teil wahnsinnig spannend darüber. Aber die Wahrnehmung ist dann eben, also schon wenn es darum geht, wer rezensiert denn das, eine Frau oder ein Mann, gebe ich mal der Kollegin. Also das.
Ja, das ist halt auch so bitter, das erwähnst du ja auch, dieses Ungleichgewicht, ne, dass auch Frauen viel öfter, natürlich viel öfter Männer rezensieren als Männer Frauen. So, ne? Das, warum? So, das, ich verstehe das gar nicht. Sind denn die Redaktionen nach wie vor auch so ungerecht oder ungleichgewichtig besetzt?
Das weiß ich nicht genau. Ich glaube aber, ich habe mir, das habe ich auch mal versucht, so ein bisschen durch Umhören rauszufinden. Ich glaube, die einzige Redaktion, die wirklich paritätisch besetzt ist und auch aus Prinzip ist, die Taz, Literaturredaktion. Ja. Aber das heißt eben noch nicht, dass da am Ende 50-50 bei den Besprechungen rauskommt, weil eben, das hat diese Studie Frauen zählen von der Uni Rostock 2018 gezeigt, dass tatsächlich Rezensentinnen zu gleichen Teilen Bücher von Männern und Frauen lesen und Männer eben zum ganz, ganz überwiegenden Teil nur Männer lesen. Also kommt natürlich auch, wenn die Redaktion paritätisch besetzt ist, ein Ungleichgewicht bei raus. Ja. Und ich denke schon, dass das damit zu tun hat, was wir lernen, was literarisch wertvoll ist. Und das ist in der Schule so, das geht auch im Literaturstudium so weiter. Das geht in jedem Feuilleton, in jedem Kanon, der aufgestellt wird, so weiter. Und das heißt natürlich auch, wenn du als Redakteurin und als Kritikerin ernst genommen werden willst, dann machst du besser nicht, was ich mache, dich nämlich nur mit Frauen beschäftigen. Weil dann bist du in der Frauenecke.
Ja, dann bist du nicht Expertin, sondern dann bist du hast du
halt Aktivistin.
Aktivistin oder hast diese die Nische
Welt,
besetzt?
Die Welt am Sonntag hat mich als Aktivistin bezeichnet. Ja.
Aber das ist ja an sich erstmal kein Schimpfwort, oder? Aktivistin.
Nein,
es
ist nur so, das ist ja das, was man auch in anderen Zusammenhängen sieht, dass alles, was irgendwie links und progressiv ist, ist dann immer gleich aktivistisch und vor allen Dingen wird überhaupt erst politisch gelabelt und alles, was konventionell und konservativ ist, nicht.
Hast du denn das Gefühl, dass du da jetzt in so eine Themenfalle getappt auch bist? Also ist das toll, jetzt diese Nische gefunden zu haben oder ist das schon auch so ein Korsett? Haben wir im Vorfeld so ein bisschen besprochen, wo du auch vielleicht so ein bisschen Sorge hast, dass man da schlecht wieder rauskommt, dass man jetzt vielleicht auch auf dieses Thema so ein bisschen festgenagelt ist für den Rest seiner Tage sozusagen.
Also wäre nicht das Schlechteste, weil es gibt so unglaublich viel zu entdecken. Also ich habe solche Lust, mich, also jetzt auch wirklich nach 3 Jahren Autorinnenlesens, solche Lust da weiterzumachen, weil es gibt so unendlich viel zu entdecken. Und das ist auch, ich glaube, die Verlage sind auch dabei, ne? Also das auch wieder zu entdecken.
Ja, aber da, was es da für Schätze zu heben gibt, genau. Ne? Das ist ja wirklich ganz erstaunlich, was alles, also beim Lesen deines Buches habe ich so gedacht, Alter, das einfach alles systematisch ausgedünnt wird und nicht wieder veröffentlicht wird und einfach in Vergessenheit gerät. Mm. Ne? Wirklich große, große, starke Bücher. Das ist ja ein Trauerspiel und das fängt jetzt gerade erst an. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, da geht was, oder?
Habe ich auch.
Ja, oder?
Habe ich auf jeden Fall auch. Es ist ja auch so, dass das, das habe ich jetzt ja auch nicht erfunden. Also das ist ja. was im Gange ist. Und in den englischsprachigen Ländern sind die da auch schon lange dabei. Und die deutschen Verlage sind auch dabei, das, was die schon entdeckt haben, dann auch zu übersetzen. Mhm. Nur, dass wir auch tolle Autorinnen haben, wo es viel wieder zu entdecken gibt. Ja, alleine so zwischen den Weltkriegen. Das kannst du dann noch mit der Lupe suchen. Also Gabriele Tergit wäre so ein Beispiel, aber es gibt, oder Vicky Baum jetzt auch. Es geht so los, aber da, aber es gibt ja auch ältere Sachen und also da geht noch richtig was.
Es gibt ja auch die Frauenliteraturgeschichte, ne? Iltrud Gnüg und Renate Mörmann. Die sind ja jetzt auch schon einen Tag älter. Die haben das letzte Mal 1999 das Ding aktualisiert. Kommt da mal, das ist doch mal Zeit für ein Update auch so, ne? Kommt da was oder?
Also das waren ja so zwei feministische Literaturwissenschaftlerinnen, als das so losging, dass überhaupt alles, also auch als die Gender Studies losgingen in Deutschland, so in den 90er Jahren. Und da war ja, da ging es ja darum, überhaupt erstmal zu zeigen, hier, Frauen haben auch eine Literaturgeschichte und alles, was eigentlich in die allgemeine Literaturgeschichte gehören würde, halt in eine separate zu schreiben. Aber eigentlich gehört es ja zu dem anderen. Und da tut sich schon auch was. Also ich habe jetzt mal diese ganzen Literaturgeschichten, also das ist ja dann immer so national organisiert. Also ich habe eine deutsche und eine französische und eine englische und so mir angeschafft, als ich studiert habe. Und habe jetzt mal geguckt, wie die heutigen Ausgaben sind. Die sind viel dicker. Da ist auch der Anteil von Autorinnen schon deutlich höher. Und das Interessante ist, nicht weil heute mehr Frauen schreiben würden, sondern weil mehr Frauen von früher, also in den Blick genommen wurden dafür. Also apropos, die hat es immer gegeben, ne? Und das hat halt die feministische Literaturwissenschaft inzwischen geleistet, diese Arbeit, diese Schätze zu heben. Aber davon, und das, darum geht es mir auch mit dem Buch, davon ist nicht so viel angekommen bei der breiten Leserschaft. Also das ist halt was an der Uni stattgefunden hat.
Ja, und das Wichtige wäre ja, das auch wirklich in die Schulen zu tragen. Ne? Dass die Kinder durch eine Schullaufbahn gehen heutzutage, ohne eine Frau gelesen
zu haben. Unsere Kinder lesen noch das Gleiche wie wir. Ja. In einer komplett veränderten Welt.
Das ist bizarr.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil mich das wirklich sehr beschäftigt. Hast du die Tatsache, dass männliche Kritiker, eben weibliche Autoren zum Teil eben auch so emotional und persönlich kritisieren, also dass eben gesagt, die kann nicht denken, die kann nicht schreiben. Hast du mal versucht, da auch eine Begründung für zu finden oder hast du mit Psychologinnen mal gesprochen? Nee, also wirklich jetzt. Also
ja,
hast
denkt
du,
man. Denkt man, was hat der für ein Problem? Ne?
Genau. Und ja. Hast du da Ansätze oder hast du dir mal Gedanken gemacht, woran das liegen könnte?
Also ich habe jetzt nicht mit den Psychologinnen dieser speziellen Kritiker gesprochen. Das möchte ich, glaube ich, auch lieber. Nein, aber um auf das Strukturelle zu kommen. Also der Hintergrund ist halt, dass so diese Geschlechterstereotype, die wir heute haben und die es halt auch schon einfach ewig gibt, dass die eben letztlich beinhalten, dass die Frau bestimmte Dinge nicht kann. Und dass das immer noch so stark in den Köpfen ist oder natürlich auch, also und das, ich meine, überall, wo krass abgewertet wird, dafür braucht man auch gar nicht mit Psychologinnen sprechen, glaube ich, geht es ja darum, sich aufzuwerten. So viel ist ja klar. Also sich von was abzugrenzen und sich aufzuwerten. Und das ist Teil der Kultur. Da brauchst du nicht viel, also das kannst du nicht viel falsch machen, wenn du als Mann eine Frau abwertest und lächerlich machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand widerspricht, die wächst vielleicht, aber es wäre noch relativ neu, dass wenn es nicht darum geht, eine spezielle Frau zu verteidigen, sondern wenn es wirklich darum geht, einfach zu sagen, ey, das ist so frauenfeindlich, kannst du es bitte lassen in meiner Gegenwart oder so, das ist ja noch nicht so verbreitet.
Das heißt, es könnte auch was sein, was tatsächlich vielleicht in der nächsten Generation der männlichen Kritiker auch schon weniger sein könnte, vielleicht.
Oder
wird es auf der Ebene auch weiter tradiert so ein bisschen?
Beides. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall weiter tradiert. Das ist ja auch eine, also man muss natürlich auch ein Interesse haben, sein Bewusstsein da zu erweitern und sich davon zu verabschieden. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so weit verbreitet, kann ich nicht so einschätzen. Ich bin immer total optimistisch, wenn ich mir so die Generation derer, die jetzt studieren und mit der Schule fertig werden, angucke. Andererseits gibt es natürlich auch Männer in ihren 30ern, die irgendwie immer noch Reich-Ranitzky als Vorbild haben und der große Zampano sein wollen und so ein komisches Verständnis auch von Literaturkritik haben, ne? Also was eben auch dann viel mit Verreißen und Niedermachen und so zu tun hat.
Also ich hatte ja gerade, das können wir nachher rausschneiden, ich hatte ja gerade einen Extremfall der Frauenfeindlichkeit in der Mache tatsächlich und das meine ich auch ernst. Ich habe was über Jack Unterweger gemacht, der Frauen umgebracht hat. Und da war es nachweislich so, da gibt es Gutachten, dass der eben sadistisch, narzisstisch, psychopathisch war und obwohl er viele Affären hatte, absolut beziehungsunfähig. Und da hängt sozusagen der Frauenhass eindeutig an dieser Psychopathie. Das wäre auch eine Begründung.
Ja,
weiß
ja,
nicht, wie das bei einigen ausgebreitet ist, aber in der Extremform dann.
Ja, aber es ist, man muss, glaube ich, gar nicht so tief in den Abgrund greifen, also manchmal reicht einfach Unsicherheit, ne? Und es ist einfach bei Männern so einfach, sich stark zu fühlen, indem man auf jemanden vermeintlich Schwächeren draufhaut. Und das funktioniert in dieser Gesellschaft halt am besten in Richtung weibliches Geschlecht, glaube ich, ne? Weil der Rückhalt durch die männlichen Kollegen oder so da auch einfach immer nach wie vor noch gegeben ist oder Leute, die dem zustimmen, noch.
Ja, ich meine, es gibt auch, dasselbe gilt für queere Menschen und für People of Color, also das ist alle und komischerweise eben genau die Bevölkerungsgruppen, die auch aus dem Kanon ausgegrenzt wurden. Mhm. Also es, was ich in dem Buch auch schreibe, in der Literaturgeschichte, Männer haben Männern Ruhm und Ehre zugeschrieben und die Frauen sind halt hinten runtergefallen und jetzt auch nicht durch Zufall, sondern weil das ein Akt der Wertzuschreibung ist und weil es darum geht, sich selbst und denen, die einem ähnlich sind, Ruhm und Ehre zuzuschreiben.
Ich fand das, und das war auch so clever in dem Artikel, du sagtest, es gibt Frauenliteratur, aber es gibt keine Männerliteratur, weil Männerliteratur ist Literatur.
Ja, genau. Also es gibt, Frauenliteratur ist immer abwertend gemeint, egal was genau damit gemeint ist, es ist abwertend gemeint und den Begriff Männerliteratur gibt es gar nicht. Ich hatte überlegt, ob ich als zweites Buch Männerliteratur mache.
Oh, das ist sehr gut.
Ja, gleiche Optik, nur in dunkelblau. Ich habe es schon im Schuba vor mir gesehen, weil das hat halt die Literaturwissenschaft auch schon lange gemacht. So hat sogar die feministische Literaturwissenschaft in den USA angefangen, dass die erstmal geguckt haben, wie schreiben Männer über Frauen. Und das habe ich mir ja jetzt für das Buch gar nicht angeguckt. Ich habe mich ja echt konzentriert auf die Autorinnen. Und und da hat aber unsere Agentin Elisabeth gesagt, hat sie auch vollkommen recht, dann bist du echt festgelegt. Also, und was, jetzt habe ich eine andere Idee, weil ich natürlich noch nicht spreche.
Ja, obwohl es gibt den Begriff, ich hatte jetzt gerade jüngst mit meinem neuen Hörbuch eine Besprechung, das hat mich auch getroffen, das sei richtiger Jungens-Slapstick. Da dachte ich so, okay, ich habe jetzt also Männerliteratur geschrieben, scheiße. Das spricht Männer an, Mist. Also es hat mir schon ein bisschen einen Stich versetzt.
Ich finde dein Thema, Nicole, natürlich absolut wichtig, aber ich finde eigentlich diese Unterscheidung, wenn man sozusagen auf die Zielgruppen guckt, finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wenn man damit vernünftig hantieren würde, im Sinne von, ich glaube, das ist eher, es könnte ein Buch für Männer sein oder es könnte ein Buch für Frauen sein. Und wenn es nicht so ist, ist es auch gut. Aber ich finde eigentlich die Unterscheidung, finde ich, gar nicht so schlimm.
Solange nicht das eine abgewertet und das andere aufgewertet wird.
Völlig richtig.
Wird.
Aber also im Gegenteil, ich würde, sondern wenn man einfach so als erste Zielgruppendefinition oder im Buchladen oder keine Ahnung, und dann kann man sich immer noch überraschen lassen. Also grundsätzlich dazu unterscheiden, ist ja, also deswegen, Sebastian, ne, das ist kein Problem, wenn man sagt, sondern es ist halt eine Geschichte für Jungs, so, dann ist es eben so, vielleicht.
Ich bin eigentlich schon auch selber mit der Unterscheidung gar nicht so, so zufrieden, weil das ja schon ausgeht von so einem Männer und Frauen sind irgendwie
das stimmt natürlich.
So zwei Schubladen, ja, also als wäre das nicht ein Spektrum und ich meine jetzt gar nicht nur, was dieses Konstrukt Binarität angeht, sondern einfach auch, als wären halt Frauen so und Männer so. Also das, aber wenn man sich es historisch anguckt, dann ist es natürlich auch einfach nie anders angeguckt und untersucht worden und wird schwierig. Versucht das ja dann so ein bisschen zum Ende hin, alles so ein bisschen zu öffnen bei der Frage, wie könnte es denn anders gehen?
Aber bei dieser Frage nach diesem biologistischen schreiben Frauen anders, ne? Da muss man ja doch, finde ich, auch mal in Betracht ziehen, dass Männer, und ist das jetzt biologistisch, da müsstest du mich mal aufklären, haben ja ein höheres Aggressionspotenzial. Definitiv. Oder ist das auch ein Konstrukt in Gesellschaft?
Ja, hormonell, weiß ich nicht, hormonell wahrscheinlich schon. Aber natürlich ist dann wieder so, nicht alle Männer, not all men. Not all men, ja. Nein, ist halt auch einfach ein Spektrum.
Ja, und ja klar, und natürlich ist, es vermischt sich so doll mit dem Gesellschaftlichen, was von Männern erwartet wird oder was von Frauen erwartet wird.
Das ist das Problem. Ne? Das ist das eigentliche Problem. Also das denke ich, wir haben auch bei der Veranstaltung in Frankfurt, wo ich jetzt war, die hieß das unsichtbare Patriarchat, also un in Klammern, zusammen mit Rebecca Endler. Und da war halt auch die Frage, wieso sitzen wir hier immer noch und diskutieren diese Themen? Ja, nach Jahrzehnten, es wurden auch in den 70er Jahren schon Bücher drüber geschrieben und viele Erkenntnisse gab es auch vor 100 Jahren schon. Warum? Und ich glaube, das Ding ist echt, das war so lange ein reines Frauenthema. Und man muss es viel ganzheitlicher betrachten. Es geht um Geschlechterstereotype. Die sind das Problem.
Ja.
Und solange wir nicht auch über dieses schwierige Männlichkeitsbild reden und auch das Toxische daran, was einfach den Jungs
Ich wollte gerade sagen, unter diesem schadet. Männerbild leiden wir Männer ja am meisten eigentlich, muss man ja sagen.
Ja, ja, also die Frauen leiden mit dann, wenn man jetzt in Richtung Femizid
guckt. Ich weiß, Ironie im Podcast ist immer so ein Problem, wenn man mein Gesicht
nicht sehen kann.
Aber es ist, ich meine,
natürlich leidet ihr darunter.
Die Diskussion um den neuen Mann, das war jetzt auch gerade wieder ein Spiegeltitel. So. Ja. Und da war die Unterzeile im Übrigen, und die ist auch ambivalent diskutiert worden, was die neuen Väter alles könnten, wenn die Frauen sie ließen oder so.
Ja, das war ja total unmöglich.
Ja, ich weiß, genau, das ist mich, das ist dann auch wieder,
Also das war deshalb so unmöglich, weil einfach alle Studien zeigen, wie wenig Männer da immer noch machen. So viele Frauen trennen sich von ihren Männern, wenn die Kinder irgendwie 2 Jahre alt sind oder so, weil es überhaupt nicht irgendwie gleichberechtigt geht und so. Also bei diesem Spiegeltitel habe ich mich wahnsinnig aufgeregt.
Wobei ich kenne auch eine Handvoll Beispiele, wo es so ist, dass Väter vielleicht mehr gemacht hätten, wenn sie gedurft hätten.
Ja, es gibt das. Es gibt auch Frauen, die einfach überhaupt nicht arbeiten wollen und sich dann da. Also es gibt alles natürlich. Aber das würde sich alles bessern, wenn man irgendwie über diese Dinge sprechen würde und da auch, also auch vor allem auch vorher drüber sprechen würde, ne? Bevor man dann plötzlich so drin ist in der Situation und bevor man sich auch diesen Dingen, die ja auch staatlich vorgegeben sind oder halt begünstigt werden, wenn man es einfach so macht. Also
das ist das Problem. Viele stolpern ja in dieses Kinderding rein, ohne sich im Ansatz, also niemand
ist
sich
darüber. Plötzlich bist du in diesen ganz alten Geschlechterrollen.
Niemand ist sich darüber im Klaren, was das bedeutet, ein Kind großzuziehen zu zweit. Und man nimmt sich das natürlich toll vor, wir machen das ganz gleichberechtigt, aber
man aber nur die 2 Elternmonate, die Vätermonate und reist in der Zeit ein bisschen und da ist es dann schon mal überhaupt nicht gleichberechtigt und halt all diese Dinge wieder und dann geht's angeblich in der Firma des Mannes nicht und so. Also wie oft ich das schon gehört habe und es gibt ja, aber ich meine, ich habe so ganz paar Paare in meinem Alter und aber auch so 10 Jahre jünger, die es wirklich komplett anders hinkriegen, aber es ist natürlich auch, dafür brauchst du auch bestimmte berufliche Situationen.
Na klar.
Oder musst echt bereit sein, da diesen Kampf zu fechten. Aber irgendjemand muss es machen, sonst ändert sich's nicht. Ne?
Auf jeden Fall.
Gerade auch die so wahnsinnig wichtig sind und in den Positionen sind, wo es überhaupt gar nicht geht. Gerade die könnten es ja eigentlich machen, denke ich immer so theoretisch.
Du meinst jetzt Männer in höheren Positionen, genau. Ne? Die könnten mal so ein Exempel statuieren.
Da ist man allerdings auch dann wieder an dem Punkt, dass gerade ja auch häufig die Männer in den Führungspositionen ja auch ebenso, also das will ich jetzt auch nicht pauschalisieren, aber natürlich auch bestimmte Charaktereigenschaften haben. Ne? Also da hat das eine auch mit dem anderen zu tun, da gibt es ja auch Studien. Also,
wie man da nur hinkommt.
Genau. Also da hat oft
das ist
auch
alles
das eine.
Unerfreulich.
Ja, wenn man, das stimmt schon. Und die Studien, die lügen ja auch nicht tatsächlich, zumindest die guten. Und da hattest du auch so ein schönes Beispiel, dass Frauen, die monologisieren, das wird als negativ empfunden. Und Männer, die monologisieren, sind dann die großen Redner. Ne? Das ist auch so.
Ja, es gibt so eine Studie, dass Frauen
werden, ne?
schon, ich unterbreche dich mal eben,
ja, gerne,
dass Frauen, wenn sie unterbrechen, als wahnsinnig aggressiv wahrgenommen werden. oder wenn ich jetzt irgendwie hier 3 Minuten am Stück reden würde, würde auch so, also kann die Alte mal langsam zum Punkt kommen. Und das wird halt, also da gibt es eben Studien auch über diese Sonntagabend-Talkshows und so, wo das einfach echt, dass das unterschiedlich wahrgenommen wird qua Geschlecht und das, da sind wir wieder an diesem Punkt, was wir lernen, was normal ist und wie wir es deshalb einordnen.
Ja, allein Stimmlage ist ja auch schon so, ne? Es wird ja auch oft kritisiert, von wegen, dass Frauen so eine nervige Stimme haben in, so, und so. Das ist ja auch, das ist ja total.
Das wird ist immer gern herangezogen, um Politikerinnen abzuwerten.
Ja.
Mhm.
Haare oder Stimmlage, ne?
Ja, genau.
Also, mhm. Ja. Oh Mann, ey, das ist wirklich, wie kann man eigentlich so cool bleiben wie du, wenn man sich so lange mit dem Thema beschäftigt und nicht komplett aggro werden und eigentlich müsste man doch.
Ja, ich glaube, man muss es als Phänomen oder wahrscheinlich ist mein, habe ich irgendwann angefangen, das als Phänomen zu betrachten, dass es noch zu, dass ich immer noch nicht so restlos ergründet habe. Es gibt noch ein paar spannende Bücher zu lesen, was da genau vor sich geht. Und was auch hilft, sich nicht mehr so aufzuregen, ist, je mehr du darüber weißt, desto besser durchschaust du es. Mhm. Und dann hat das auch nichts Persönliches mehr. Also weder mit mir zu tun, noch jetzt speziell mit dem Gegenüber. Sondern es ist halt so, man möchte einfach nur die Augen öffnen. Ja, also auch, dass es mehr wahrgenommen wird.
Also hast du dann ein dickeres Fell? Perlt das an dir ab inzwischen? Oder bist du nachsichtiger? Oder was geht da vor?
Weiser.
Weise, das ist doch schön, ja. Ja. Aber wenn du so eine, jetzt so, liest du überhaupt noch, na klar, aus Studien oder aus professionellen Gründen liest du wahrscheinlich Kritiken von Männern noch. Aber dann denkst du doch auch bei jeder zweiten.
Also so krasse Beispiele wie die, die ich jetzt zitiert habe, so krasse gibt es ja nicht am laufenden Band. Das, aber was es halt echt am laufenden Band gibt, ist so dieses, ich zitiere da ja zum Beispiel auch die Besprechung von einem Roman von Simone Hirt, Das Loch, wo sie in, als junge Mutter, die eigentlich schreiben will, ganz wenig Zeit hat zu schreiben und deshalb immer nur so Briefe schreibt. Und zwar an Jesus und an den Froschkönig und an den Papst und so. Und das spielt mit all der Literatur, die es dazu gibt und auch mit einfach mit der Situation einer jungen schreibenden Mutter. Und das hat der Rezensent, ein alter weißer Mann, überhaupt nicht verstanden.
Ja, das ist ärgerlich.
Er hat den Witz nicht erkannt, er hat das Raffinierte daran nicht erkannt, er hat es inhaltlich nicht verstanden und hat dann doch tatsächlich geschrieben, dass diese Protagonistin oder Autorin wird dann ja auch gern in eins gesetzt, so unbescheiden ist und sich gleich an die ganz Großen wenden muss. Also wo, ich meine, das sind dann auch die Benefits von dem, was ich mache. Ich habe lachend auf dem Boden gelegen. Also das ist ja so doof. Man glaubt es doch wirklich nicht.
Man glaubt es manchmal nicht, ne? Ja, oh Mann. Wie, also, was für Reaktionen rechnest du denn jetzt? Ich habe eben noch mal hier auf deinem Insta geschaut. Da gibt es so einen schönen Cartoon, weil irgendeine Kamera leider nicht funktioniert hat. Aber der Cartoon ist eigentlich wahrscheinlich viel besser, als das Foto je gewesen wäre. Das war jetzt beim Strohmann-Festival.
Genau, da kam eine Frage aus dem Publikum, wie denn die Rezensionen waren. Und dann habe ich gesagt, also ich lese jetzt gerade zum allerersten Mal aus dem Buch. Das Buch erscheint überhaupt erst nächste Woche. Also ich weiß es, ich bin auch sehr gespannt. Mhm. Und ich habe natürlich auch mit Autorinnen schon drüber geredet. Und die sind zum Teil 1000%ig sicher, dass es ignoriert wird.
Da gehe ich auch von aus, weil
so vom Feuilleton?
Da kann sich keiner zu positionieren.
Weil entweder du musst dich damit, also dass das jetzt in diesem, der, bei der Beweisfülle jetzt abzutun, wird echt schwierig. Widerlegen kannst du das nicht. Was man natürlich immer kann, das kann auch passieren, dass es immer leicht ist, sich drüber lustig zu machen. Ne?
Also, meinst du, das wagt noch jemand?
Ich glaube, da bin gespannt.
Ich glaube, das versucht niemand.
Es gibt ja, es wird ja immer gern von Feuilleton Twitter gedisst und so. Und da ich ja gendere und immer auch die Queeren und die People of Color und so versuche einzubeziehen, das kann natürlich, kann man sich da super drüber lustig machen, wenn man in dieser anderen Welt lebt. Also in diesem Turm.
Aber hat man da denn Einfluss drauf? Kennt man nicht seine Leute, also jetzt in diesem Fall seine Frauen in den Redaktionen, denen man das Buch dann schickt und die das, weil es ist doch wahrscheinlicher, dass Frauen das besprechen, oder?
Ja, wohlwollend. Es kann, aber natürlich ist es genauso möglich, dass auch eine Frau das verreist. Ne?
Ja, die gibt es ja leider dann auch noch. Ne?
Ja.
Also, oder andersrum gefragt, was würdest du dir denn wünschen im Sinne von, was wäre schön, dass es vielleicht bewirkt?
Schön wäre, wenn das so das totale Must-Read wird, an dem keiner vorbeikommt. Und wenn dann das nächste Mal jemand versucht, so eine Rezension dieser Art irgendwie durchzukriegen, sag mal, hast du das Buch von Nicole Seifert nicht gelesen? Kannst du echt nicht machen. Davon träume ich.
Ja, das ist so ein ganz toller Traum.
Ja, finde ich auch. Wie hieß denn früher nochmal dieses Standardwerk in den Redaktionen? Als es noch kein Internet gab, irgendwie Öckel oder so, kann das sein, wo so alle Telefonnummern drin waren, wo die
schon mal gehört.
Irgendwie sowas und dann so direkt daneben.
Ja, weißt du? Genau.
Duden,
kein Schreibtisch die Seifert. Ohne
genau,
Frauenliteratur.
Ja,
genau.
Ja, das ist kein schlechtes Ziel.
Wir sind echt gespannt.
Immer schön nach den Sternen greifen.
Aber jetzt hast du ja schon ein paar, hast ja vorhin erzählt, du kamst jetzt direkt vom NDR
und ja.
Du bist morgen nochmal im Radio, also es tut sich ein bisschen was.
Es gibt wirklich, es gibt echt viel Interesse und das ist auch eine schöne Bandbreite.
Ja.
Also so von der Brigitte bis zum Fatzbücher-Podcast, das finde ich, find ich super.
Dies war der erste Teil, liebe ZuhörerInnen. Wir haben aber wie immer noch lange nicht genug gehört, also gleich weitermachen mit Teil 2. Dort geht es ganz allgemein um das Thema Feminismus und die Kraft der verkehrten Welt in Literatur und Kunst. Musik